freue mich, Gottes Wort mit uns zu teilen und ich freue mich, dass wir nicht nur als Standort Ulm, als Mosaik Ulm heute Gottesdienst feiern, sondern dass alle Standorte heute zugeschaltet sind, die Pforzheimer vor Ort, das heißt, die Predigt wird eingeblendet, ihr seid jetzt mit live dabei und ihr Stuttgarter, ihr sitzt in den Homezones oder zu Hause, dasselbe auch für Ehingen. Mosaic Family. Und es macht auch Sinn, weil wir am Start einer neuen Serie sind. Ich denke, wir hatten eine starke Serie über Ehe und Beziehung, Friends for Life, richtig, richtig gut. Und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt in die nächste Serie eintauchen dürfen. Ich vermute, wer von euch mag Weihnachten? Darf ich mal fragen? Ich habe festgestellt, dass wir Christen, und ich trage absolut dazu bei, Weihnachten zelebrieren und feiern. Und gerade als Familienvater ist Weihnachten so ein schönes Fest. Man kann die Liebe Gottes so gut verzahnen mit der Liebe zu seinen Kindern. Und das ist richtig, richtig schön. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass wir das ein oder andere nicht ganz hinbekommen. Denn von der Bibel her gibt es etwas, was noch größer ist, ob ihr es glaubt oder nicht, und noch wichtiger als Weihnachten. Weihnachten ist das Wunder Gottes, dass Gott Mensch geworden ist. Und das ist ein Wunder, sondersgleichen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da heißt es, oh, dass du den Himmel zerreißen würdest und zu uns herabfahren würdest. Und Gott ist Mensch geworden. Aber Weihnachten ohne Karfreitag wäre ein Buch mit wunderschönen, wichtigen Lehren, die wir alle nicht halten könnten. Und Weihnachten ohne Ostern wäre dasselbe. Und deswegen geht die Bibel hin und wer das Johannesevangelium liest, und heute werde ich eine Predigt aus dem Johannesevangelium halten, der merkt, eigentlich geht es um Ostern, Karfreitag, die Hälfte seines Evangeliums dreht sich um diesen Aspekt. Und selbst bei Matthäus und Markus und Lukas sieht es nicht ganz anders aus. Warum? Weil Jesus gekommen ist als das Lamm Gottes. Jesus kam als der Retter dieser Welt. Das ist sein Name. Er ist der Retter dieser Welt. Und er war nicht Retter als Baby, sondern er kam als Retter und er wurde Retter an diesem Kreuz. 5 Tage, dann feiern wir Karfreitag. Und ich bete, dass wir Karfreitag als Gemeinde wirklich raffen, dass das eigentlich der Höhepunkt ist. Denn dort an diesem Kreuz ist der Vorhang im Tempel zerrissen von oben bis unten. Und dort ruft Jesus, der Sohn Gottes, aus, es ist vollbracht. Da hat er es geschafft, den Punkt gesetzt. Und ich bete und ich hoffe, dass wir als Gemeinde das neu umarmen und sagen, ja, Jesus, du bist nicht nur zu uns gekommen, sondern du hast es vollbracht. Und dann feiern wir Ostern und wenn wir Auferstehung feiern, dann feiern wir nicht nur die Auferstehung von Jesus, sondern wir feiern auch, dass wir auferstehen werden, dass wir Kinder des Lebens sind. Halleluja. Und ich bete und ich hoffe, dass wir als Gemeinde das immer neu und immer mehr umarmen. Das ist so wichtig. Deswegen Karfreitag, ob im Pforzheim 10 Uhr Gottesdienst, hier 10 Uhr Gottesdienst. Im Pforzheim haben wir dann für alle noch Revival Night, für alle, die jung sind und laute Musik mögen, Karfreitag herzlich eingeladen. So, Pfingsten, ja, der Frühling macht sich irgendwo Bahn, bricht sich Bahn. Ansätze davon sieht man schon. Und wir leben auch als Mosaic Family so ein bisschen Pfingsten, kleine und größere Ansätze, die wir feiern durften, gerade in den letzten Wochen. Und gerade als Mosaic Family wollen wir das ganz kurz einfach zur Kenntnis nehmen und Gott Dankeschön sagen. Wir haben den Kids Club gegründet in Pforzheim vor 5 Wochen. Mit 6 Kindern, dann 13, 13, 13 und jetzt 14 Kindern und das ist genial. Was freue ich mich, dass wir eine Plattform für Kinder haben. Die Mosaik Jugendkirche in Stuttgart ist nicht online, sondern ist real line gegangen. Ja, also wir haben uns in real life getroffen und das ist mega, ein richtig, richtig großer Schritt. Und ich freue mich über Jossi, der das leitet, aber vor allem über die vielen jungen Menschen, die mit ihm am Start sind, dass wir eine weitere wichtige Zielgruppe in Stuttgart erreichen. Am Sonntag, Mittwoch hatten wir Team Night auch in Stuttgart, die erste monatliche. Und wir merken, es geht voran. Vieles mehr könnte ich sagen, aber ich will ja noch predigen. So, und jetzt zur Predigt. Heute geht es um die Frage, wer ist Jesus? Und vielleicht sagst du, ja klar, weiß ich, wer Jesus ist. Aber ich glaube, diese Frage darf ich immer wieder neu im Leben stellen, eigentlich jeden Tag neu. Gott, wer bist du? Offenbar doch dein Herz, dass ich verstehe und dass ich gerne deinen Weg gehen möchte. Gott, wer bist du? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott, wer bist du? Und diese Frage ist so die Hauptfrage von heute Morgen und ein bisschen begleitet die Frage, wer bist du? Wer bin ich? Denn Gott gibt eigentlich eine Antwort, die Bibel gibt eine Antwort auf beide Fragen. Und heute wollen wir uns vor allem die erste Frage stellen: Jesus, wer bist du? Und wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, dann auch die Frage stellen: Wer sind wir? Und wir merken, diese Antworten gehören eigentlich ganz eng zusammen, denn sein Sein verändert unser Sein. Seine Identität gibt uns eine neue Identität. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus geworden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So ohne Christus sind wir andere. Wir sind Menschen, wir sind geschaffen von Gott. Wir sind auch für Gott geschaffen. Aber der Geist Gottes wohnt nicht in uns. Und durch Christus wird etwas neu. Und deswegen wollen wir uns das anschauen. Warum? Weil es alles geboren ist aus einem Kapitel, Johannes 18. Und wer dieses Kapitel zu Hause liest, der wird merken, das ist genau das, was Johannes gepredigt hat. Als Prediger verkünden wir nicht unsere Gedanken, sondern wir predigen Gottes Wort. Und deswegen darf jeder Bibelleser das zu Hause gern nachlesen und sagen, ja, er hat Gottes Wort gepredigt und nicht so seine Gedanken. Und es beginnt damit, als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Dienern bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Der Evangelist und Apostel Johannes führt uns Jesus vor Augen, und zwar mit seiner ganz eigenen Brille. Er ist ein Augenzeuge, er war live dabei. Und auch in diesen Versen werden wir merken, Johannes hat es nicht vom Hören sagen, sondern er war dabei. Er hat es mitbekommen. Und seine Perspektive ist eine sehr, sehr interessante Perspektive und eine sehr wichtige Perspektive. Und wenn wir dieses Kapitel und auch das nächste und das letzte durchlesen, dann wird eindeutig klar, Jesus ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus ist der König der Juden. Jesus ist der große Gott, Mensch geworden für dich und für mich. Jesus ist der Wahrhaftige. Er ist gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und es beginnt mit dieser Frage: Wen suchst du? Jesus war gerade im Garten Gethsemane, in diesem Garten der inneren Versuchung, wissend, noch könnte ich abhauen, noch könnte ich irgendwie ausweichen vor dem, was vor mir steht. Man hat mich noch nicht gefangen genommen. Wenn ich einmal drin bin in dieser Maschinerie, dann komme ich da nicht mehr raus. Und Jesus feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern und er geht in den Garten und die Bibel schildert es uns, wie er zu Tode betrübt ist, wie sein Schweiß zu Blut wird aus Angst, wie er betet und er sagt, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Warum? Jesus war wahrer Mensch. Er hatte keinen Bock, verraten zu werden. Er hatte nicht Lust darauf, verleugnet zu werden. Er hatte auch nicht Freudensgefühle daran zu denken, dass die Peitsche, die eine schreckliche Peitsche war, von einem starken römischen Soldaten 40 Mal seinen Rücken ja zerfetzen würde. Er war nicht lustig dabei zu sagen, ja, ich gehe mal ans Kreuz. Warum? Wer will schon gerne leiden als Mensch? Keiner, auch Jesus nicht. Jesus hat nicht gesagt, hurra, endlich ans Kreuz. Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt, Vater, wenn irgendwie möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wusste, es ist schrecklich, und wenn ich ganz ehrlich bin, jeden Film, den grausamsten Film von dem, was Jesus getan hat für uns, kann am Ende nicht wirklich in Worte kleiden, was er für uns getan hat. Dass er am Kreuz ausruft, Vater, warum hast du mich verlassen? Der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit eins war, der noch nie getrennt war, erlebt gefühlt Trennung. Zumindest fühlt Jesus diese Trennung und sagt, wir sind nicht mehr eins. Was geht ab? Unglaublich. Und Jesus wusste all das, was auf ihn zukommen würde. Aber er betet sich durch, er ringt sich durch und sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Warum? Weil dein Wille gut ist. Dein Wille ist gut für mich und gut für die ganze Welt. Vater, wenn möglich, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und dann geht er, steht auf, und er weiß, er wird jetzt gefangen genommen. Das lesen wir hier. Und er stellt diese Frage, wen suchst du? Und vielleicht ist das die wichtigste Frage im Leben. Die Frage, die wir uns alle stellen sollten. Wen suchen wir? Und bei all den großen Fragen des Lebens kommen wir am Ende auf eine gute Antwort. Ja, Friends for Life, da haben wir gemerkt, es gibt wichtige Menschen in unserem Leben, da ist es wichtig, dass wir sie suchen und vielleicht auch finden. Aber es gibt eine Person, die dann noch wichtiger ist als meine Kinder, mein Ehepartner oder mein Kumpel. Und das ist Jesus. Und den suchen wir. Und wenn wir über die Frage der Schuld nachdenken und uns fragen, Gott, wer kann meinen Zorn, wer kann meinen Hass, wer kann meine Bitterkeit, wer kann die Schuld, die ich auf mich geladen habe, meine bösen Gedanken, wer kann dafür gerade stehen, dann ist die Antwort Jesus von Nazareth. Wenn wir merken, dass wir älter werden und um uns herum schauen und merken, die Menschen sterben und wir sind allzumal des Todes und wir stellen uns die Frage, wie können wir dem Tod von der Schippe springen? Wer kann uns aus dieser Sterblichkeit, aus dieser Vergänglichkeit herausretten? Dann ist die Antwort Jesus. Wenn wir uns unsere Sorgen anschauen, wenn wir geplagt sind von Ängste und wir uns die Frage stellen, wer kann uns helfen, dann ist die Antwort immer noch Jesus. Vielleicht bist du sterbenskrank. Die Ärzte haben dich aufgegeben, dann ist die Antwort immer noch Jesus. Warum? Weil Jesus die Antwort ist. Wenn du dir stellst, wer kann dich versöhnen mit Gott? Wie kannst du wieder eine gesunde Beziehung zu Gott im Vater aufbauen? Dann ist die Antwort immer noch genau die. Die Antwort ist Jesus. Und Jesus stellt die Frage, wen suchst du? Und das ist auch die Frage für dich, wen suchst du? Und ihre Antwort ist Jesus, den Nazarener. Und er sagt, ich bin's. Und dann lesen wir, und sie wichen alle zurück und fielen zu Boden. Und ich denke mir, was für ein interessantes Schauspiel. Da kommen Menschen mit der Absicht, diesen Jesus gefangen zu nehmen. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Und sie weichen zurück und fallen auf den Boden. Das macht eigentlich fast gar keinen Sinn. Es sei denn, da geht was ab. Aber was abgeht, weiß ich nicht genau. Was ich aber weiß, was der Text uns sagt, ist, sie suchen Jesus. Und der Name Jesus bedeutet Gott, der rettet. Und dieser Gott, der rettet, steht auf einmal vor ihnen und sagt, ja, ich bin der Gott, der rettet, ich bin es. Und er offenbart sich mit dem Namen Gottes, den sie alle kannten, nämlich ich bin. Hier ist, sie suchen Jesus, den Gott, der rettet, und dieser Jesus offenbart sich und sagt, ich bin's. Und vielleicht war es auch eine Kraft Gottes in diesem Moment, die sie einfach ja zu Boden riss, keine Ahnung was. Auf jeden Fall fallen sie vor Schreck auf den Boden. Und Jesus gibt uns in dieser Stelle und in diesem ganzen Kapitel 7, vielleicht sogar noch mehr Aussagen über sich selbst. Und jede einzelne Aussage ist ganz wichtig für dich und für mich. Und es beginnt mit dieser ersten Frage, nämlich die Frage, wen suchst du? Und ich rate dir, suche Jesus. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, ich bin es. Und der Evangelist Johannes wird nicht müde, uns Jesus als den Ich Bin vor Augen zu führen. Warum? Weil er stellte fest, es gibt Menschen, die Jesus als einen wunderbaren Propheten, Lehrer und Heiler sehen. Aber sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Jesus ist nicht ein Prophet. Jesus ist nicht ein Lehrer. Jesus ist nicht ein Wunderheiler, sondern Jesus ist der Ich Bin. Jesus ist Gott. Wir hatten gerade Team Night und unabgesprochen hat Gary das am Mittwoch uns Stuttgartern ins Herz gepredigt, dass dieser Jesus Gott ist. Er offenbart sich genau mit diesem Titel und zwar nicht in dieser Stelle, sondern eigentlich in seinem ganzen Dienst. Immer wieder neu sagt er, ich bin es. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Welcher Mensch kann das sagen? Niemand. Und dann gibt er uns einen Beweis, indem er den stinkenden Lazarus beerdigt seit 3 Tagen von den Toten auferweckt, damit wir es glauben können. An Weihnachten habe ich hier darüber gepredigt, Weihnachten, und ich sprach über diesen Blindgeborenen und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jeder, der mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und allein diese Aussage, ich meine, die Sonne schenkt uns Leben, ohne die Sonne gibt es keine Erde, gibt es kein Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin das Licht der Welt. Aber damit wir es glauben können, ist dieser Blindgeborene da. Und dieser Blindgeborene kann wieder sehen, damit wir glauben, er ist das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Die Aussagen von Jesus sind so unglaublich und bis zum Kreuz geht er hin und sagt, ich bin es. Ich bin der Jesus, der rettet. Wir suchen Jesus, wir suchen den Gott, der rettet. Und er sagt, ich bin's. Und wir merken, an dieser Selbstoffenbarung von Jesus kommen wir nicht vorbei. Und es ist so wichtig, dass wir sie umarmen und dass wir sagen, ja, Jesus, du bist genau das. So, diese Jungs waren gekommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Petrus ist im falschen Film. Petrus denkt sich, wir haben immer öffentlich gearbeitet. Mein Herr hat im Tempel gepredigt, in den Synagogen gepredigt. Und jetzt kommen sie mitten in der Nacht und führen ihn gefangen wie ein Gangster. Das ist ungerecht, das ist unfair. Und Petrus greift zu seinem Schwert und kämpft für seinen Herrn. Er will beweisen, dass er Jesus liebt. Und er macht mit seiner Macht etwas Dummes, nämlich er haut das Ohr eines der Dieners des hohen Priesters namens Malchus ab. Und dann kommt die Antwort von Jesus und die Antwort ist: Petrus, was machst du da? Hör auf, lohnt sich nicht. Du kämpfst mit der falschen Waffe. Du kämpfst mit den falschen Methoden. Jeder, der das Schwert nimmt, wird auch durch das Schwert fallen. Soll ich nicht den Kelch trinken, den mir mein Vater gibt? Und ich will dir das zurufen, jeder, der Ungerechtigkeit sieht in dieser Welt und denkt, da muss man doch handeln. Und wenn wir den Krieg anschauen, der gerade jetzt abgeht, dann sind Menschen gefordert und sagen, da müssen wir handeln. Und hier und da können wir vielleicht auch handeln. Aber am Ende gilt der Satz von Jesus, wer das Schwert nimmt, der wird auch durch das Schwert sterben. Das Schwert ist nicht die Lösung. Die Frage ist, was ist dann die Lösung? Die Lösung ist, dass wir verstehen, dass Gott einen Plan für uns hat. Und dieser Plan ist nicht immer einfach. Jesus sagt, der Plan des Vaters für mein Leben ist, dass ich diesen Kelch des Zornes Gottes trinke. Soll ich diesen Weg nicht gehen? Wie oft hat Jesus davon gesprochen, dass er leiden wird? Und dann sagt Petrus, doch, diesen Weg will ich gehen, den werde ich gehen. Warum? Und jetzt kommt die zweite Aussage, die Jesus über sich trifft. Denn ich bin vom Vater. Ich bin des Vaters. Ich bin im Auftrag Gottes unterwegs. Ich bin nicht von mir gesandt, sondern ich bin ein Gesandter. Der Vater hat mich gesandt mit einer Botschaft, mit einer Rettungsbotschaft. Und ich selbst bin der Retter dieser Welt. Soll ich dann diesen Zornkelch nicht trinken? Und ja, ich betonte schon, Jesus hat keinen Bock, den zu trinken. Der Mensch Jesus dachte, wenn irgendwie möglich, lass es an mir vorübergehen. Und der Mensch Jesus wusste, der Wille Gottes ist der beste. Stellt euch mal vor, Jesus hätte gekniffen. Dann gäbe es heute Tod und Hoffnungslosigkeit, gäbe es kein ewiges Leben für keinen Menschen auf dieser Erde. Aber weil Jesus gehorsam gelernt hatte, weil Jesus wusste, der Wille des Vaters ist gut für mich, deswegen trinkt er diesen Zornkelch des Vaters. Deswegen geht er diesen Weg der Erniedrigung, diesen Weg des Verrates, der Verleugnung, diesen Weg der Schmerzen, dieser Weg der Schande. Deswegen geht er diesen Weg des Todes, weil er weiß, am Ende wird das Leben triumphieren und der Weg des Vaters ist gut für mich. Und nicht gut für mich, sondern gut für die Welt. Halleluja. Der Plan Gottes sieht manchmal anders aus, als wir uns vorstellen. Wir denken, es muss immer easy cheesy sein. Und Gott sagt, nein, ich gehe mit dir durch manches Tal und durch manche Schwierigkeit, wo du denkst, hey, muss das jetzt sein? Und Jesus betont hier, ich bin des Vaters. Ich bin mit dem Vater eins. Und ich glaube, das Geheimnis von Jesus in der Stunde der Versuchung darf auch dein Geheimnis sein. Warum konnte Jesus sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille? Aus zwei Gründen, und das darf auch dein Grund sein. Zum einen wusste Jesus, wer er war. Und du darfst auch wissen, wer du bist. Du darfst wissen, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Du bist ein Sohn Gottes. Du gehörst zu Gott. Das ist deine Stellung. Das ist deine Identität. Und du lebst in Beziehung zum Vater. Und genau das zeichnete Jesus so aus. Er wusste, wer er war. Ich bin der Sohn Gottes. Und ich lebe in Beziehung zum Vater. Und das sind zwei Dinge, wie die rechte und die linke Seite, die gehören zusammen. Sie sind nicht identisch, aber sie gehören zusammen. Du kannst Kind Gottes sein und du lebst nicht als Kind Gottes. Du kannst Kind Gottes sein und du pflegst diese innere Beziehung nicht. Aber wenn du Kind Gottes bist, lädt die Bibel ein, wandelt würdig eurer Berufung, lebt gemäß eurem Stand. Weil du Kind Gottes bist, leb als Kind Gottes, leb in dieser engen Beziehung. Und Jesus konnte der Versuchung widerstehen und ich glaube, das war die schlimmste Versuchung, die die Welt je erlebt hat. Warum? Alles stand auf dem Preis, alles stand auf der Kippe. Die ganze Hölle hat sich heiß gemacht, um Jesus irgendwie abzuhalten. Und Jesus hat triumphiert, indem er sagte, ich bin des Vaters, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Johannes führt uns jetzt den Petrus vor Augen. Petrus kämpft hier und er bekommt eine kleine Rüge. Und wenige Verse später lesen wir ganz viele Aussagen von Petrus. Wisst ihr, was Petrus sagt? Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Und die Überschrift lautet die Verleugnung von Petrus. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, Petrus hat nicht nur seinen Herrn verleugnet, sondern er hat auch sich selbst verraten. Denn er war Petrus, der Jünger von Jesus, der Nachfolger von Jesus. Und er wird gefragt, bist du's? Und er sagt, nee, ich bin's nicht. Er steht eigentlich nicht zu sich selber, nicht zu dem, wer er war. Und das ist die Realität von uns Menschen, dass wir manchmal an den Punkt kommen, dass wir denken, wir könnten es, wenn alle dich verraten, wir nicht. Und dann ist die Stunde da der Versuchung und wir sagen, wir sind es nicht. Einer ist der Ich Bin und das ist Gott. Und wir sind die Ich Bin's nicht. Eine traurige Botschaft. Aber wenn es um die Rettung dieser Welt geht, ist es völlig egal, welchen Namen du siehst. Es wird immer sein, ist nicht. Mohammed ist nicht. David ist nicht. Dein Name ist nicht. Ein Name ist, der Ich Bin, und das ist Jesus. Wenn es um die großen Fragen dieser Welt, wer hält die Welt in der Hand, dann ist die Antwort immer klar, es ist Gott. Wir sind's nicht. Das bedeutet nicht, dass wir Nobody sind. Wenn Petrus sagt, ich bin's nicht, ich verleugne meinen Herrn, ich stehe nicht zu mir selber, ich bin gerade eine Flasche leer. Und Tage später wird genau dieser Petrus von Jesus hören, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Du bist Petrus, weide meine Lämmer. Ich arbeite mit Versagern. Ich arbeite mit Menschen, die nicht die Retter dieser Welt sind, aber sie sind meine Mitarbeiter in dieser Aktion der Rettung. Ist das eine gute Botschaft? Und die Frage ist, was glaubst du? Glaubst du dein Versagen oder glaubst du das, was Gott über dich ausspricht? Und ich will dir sagen, wir versagen alle. Die Bibel sagt es eindeutig, wir sind allzumal Sünder. Glaube ich mein Versagen oder glaube ich das, was Gott mir zuspricht? Und Gott spricht mir in Jesus eine neue Identität zu. Halleluja. Ich bin nicht der Retter, aber ich gehöre zum Retter. Du auch. Amen. Halleluja. Dann geht es weiter. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nicht geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche mich gehört haben, was ich ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Auch diese Aussage ist wichtig für uns heute. Jesus sagt, ich bin der Öffentliche. Christen sind nicht exklusiv und Christen führen keinen Geheimkult. Unsere Gottesdienste sind immer öffentlich. Da darf jeder dazukommen. Und sie sind nicht nur öffentlich in dem Moment, sondern unsere Predigten sind im Stream, die kannst du nachhören. Warum? Weil wir hier keinen Geheimkult feiern, keine Offenbarung für die wenigen, sondern die Offenbarung Gottes für alle. Jesus sagt, ich habe im Tempel gelehrt. Ich habe die Wunder im Tempel getan. Ich habe die Zeichen im Tempel getan. Ich habe diese unglaublichen Worte, die ich gesagt habe, im Tempel gesprochen, vor allem in der Synagoge, nicht im Verborgenen, sondern in der Öffentlichkeit. Alle christlichen Sekten gehen so dermaßen am Ziel vorbei, weil sie nicht verstehen, wer Jesus ist. Jesus ist Gott, offenbart den Menschen. Nicht für eine Geheimsache, nicht für ein paar wenige, sondern für jeden. Er ist die Weisheit Gottes, die auf der Straße ruft. Hört den Weg Gottes. Und jeder, ich betone, jeder kann hören. Das Münster hier in Ulm und alle Kirchen sind eigentlich ein lautes Statement an Menschen. Denkt an Gott. Macht euch doch mal Fragen über Gott, Gedanken über Gott. Warum? Weil wir alle sollten über Gott nachdenken. Und Jesus sagt, nein, ich bin nicht im Verborgenen, sondern im Öffentlichen aufgetreten. Und jetzt lesen wir Johannes 18, 8 Verse, 28 bis 38. Und schau mal, ob ich das finde. Denn diese Verse sind so eigentlich der Höhepunkt dieses Kapitels. Und sie führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen können. Hier wird Jesus das Lamm Gottes verraten und die Menschen, die eigentlich das Lamm Gottes feiern wollen, haben Angst, sich unrein zu machen. Ein bisschen bizarr, aber so ist es. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Was hast du getan? Weswegen wollen die Menschen dich umbringen? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Diese Verse allein, glaube ich, reichen aus, dass ein Mensch versteht, wer Jesus ist. So viele ganz klare Aussagen, die Jesus hier trifft. Und sie galten den Menschen damals, sie galten diesem römischen Statthalter Pilatus. Er war das Gegenüber von Jesus, er hörte die Worte von Jesus. Es war ein Gespräch zwischen Jesus und ihm, aber sie gelten auch uns. Und Jesus offenbart, wer er ist. Er zeigt, dass er der König der Juden ist. Ja, Jesus ist der König der Juden. Deswegen ist ja auch Jerusalem seine Hauptstadt. Deswegen wird er wiederkehren. Deswegen kehrte er dort nach Jerusalem ein. Und die Volksmenge rief, Hosianna, dem Sohne Davids. Du bist der Sohn des Königs. Du bist in der Linie Davids. Du bist unser König. Ja, Jesus ist der König der Juden. Ihr habt recht gehört. Und er steht dazu. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte, bist du der König der Juden? Und ich stelle mir die Frage, hey, wie kommt es, dass Menschen, die Jesus zu Tode verurteilen wollen, und die Anklage ist, du bist ein Übeltäter, was hast du getan? Wäre er kein Übeltäter, so müsste er sterben. So müsste er nicht sterben. Aber was hat er getan? Er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht. Also Jesus wird ans Kreuz genagelt, weil er ist, wer er ist, nämlich der Sohn Gottes. Und die Anklage ist, er ist ein Übeltäter. Was hat er Böses getan? Er ist der Sohn Gottes. Versteht ihr, worum es geht? Sie hatten eigentlich überhaupt keine Anklage, nichts in der Hand. Jesus hatte nichts getan, er hatte nicht gelogen, nicht betrogen, nicht gestohlen, schon gar nicht gemordet, er hatte nichts getan. Das Einzige, weswegen sie ihn anklagen, ist die Tatsache, wer er ist, nämlich der Sohn Gottes. Und hier hört Pilatus dieses komische Schauspiel und jetzt steht Jesus vor ihm. Und Pilatus stellt diese komische Frage, bist du der König der Juden? Wie kam Pilatus darauf? Ich meine, diese Juden wollen ihn umbringen. Die Obersten wollen ihn ans Kreuz bringen. Und Pilatus sagt, hey, bist du der König der Juden? Und ja, Jesus ist der König der Juden. Und ich stell mir die Frage, Pilatus, wie kommst du darauf? Wie kommst du zu diesem Sprung, zu diesem Gedankensprung? Und jetzt können wir hineinlesen. Wir können sagen, Jesus hat öffentlich gewirkt. Er hat öffentlich Zeichen und Wunder getan. Diese Wunder waren so fantastisch, dass man irgendwann mal über Jesus sprach. Das kann sein. Dass er auch als römischer Statthalter das irgendwie mitbekommen hat. Es kann sein, dass die Art und Weise, wie Jesus vor ihm war, ihn so beeindruckte, dass er merkte, hier ist ein König vor mir. Er hat die Autorität, die Ruhe eines Königs. Das ist nicht irgendwer, sondern das ist ein König. Vielleicht waren es gerade diese Ereignisse von heute, von Palmsonntag. Jesus war 5 Tage oder 4 Tage vorher in die Stadt Jerusalem eingekehrt. Und da lesen wir, und ganz Jerusalem geriet in Wallung um Jesu Willen. Was war geschehen? Jesus reitet in seine Stadt, in seine Königsstadt mit einem Eselsfüllen hinein. Und das allein war ein Zeichen, aber jetzt geschieht etwas ganz Komisches. Das ganze Volk, das wenig später ruft, kreuzigt ihn, ruft, du bist der Sohn Davids, du bist der König. Und sie schneiden Palmzweige ab und sie legen ihre Klamotten auf den Boden und sagen, Hosianna, dem Sohne Davids, hilf uns her, befreie uns von den Römern. Hilf uns, Gott, in unserer Not. Du bist der Sohn Davids. Und dann tritt Jesus in den Tempel und dann lesen wir von der Tempelreinigung. Aber Jesus unterstreicht, dass er der König ist. Nicht nur der König von Jerusalem, sondern der König des Tempels. Er reinigt den Tempel. Wer hat die Autorität über den Tempel, wenn nicht Gott? Und Jesus geht in den Tempel und er reinigt den Tempel. Und dann ist Unruhe da und dann kommen die Blinden und die Lahmen und Jesus heilt sie und er beweist, dass er nicht der Unruhestifter ist, sondern der Ordnungsbringer, der Heiler. Und dann kommen die Kinder und sie loben und preisen ihn. Vielleicht ist diese Story zu Pilatus gekommen, ich weiß es nicht. Aber Pilatus stellt genau diese Frage, bist du der König, König der Juden? Und die Antwort von Jesus ist wichtig. Die Antwort von Jesus ist, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Was glaubst du? Glaubst du, weil andere es sagen oder glaubst du, weil du es selber glaubst? Manch einer kommt in den Gottesdienst, weil seine Eltern kommen oder weil es nett ist, weil man nette Gemeinschaft hat und so weiter. Aber ich bete und ich hoffe, dass du es selber glaubst. Glaubst du das von dir aus oder haben andere es dir gesagt? Und er sagt, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Weswegen liefern sie dich aus? Und hier ist die Schuldfrage. Was hast du getan? Und wir merken, Jesus hatte keine Schuld. Und Jesus' Antwort ist absolut cool. Jesus steht nicht nur dazu, dass er der König der Juden ist, sondern er steht dazu, dass er König nicht von dieser Welt ist. Er sagt, mein Reich. Und diesen Vers, bitte nehmt ihn mit nach Hause. 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus sagt, ja, ich bin ein König, ich bin der Machthaber, ich bin der Chef. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wäre es von dieser Welt, dann wären meine Diener da, dann würden sie für mich kämpfen. Dann würden sie die Schwerter nehmen. Warum? Weil das zu dieser Welt dazu gehört. Das sehen wir gerade. Aber mein Reich ist eben nicht von dieser Welt, sondern es ist von einer anderen Qualität. Es ist von woanders. Es ist nicht von dieser Welt. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und das Fundament seines Reiches ist Liebe. Und das Fundament seines Reiches ist er selber. Das, was er getan hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Das Fundament seines Reiches ist Gnade und Wahrheit. Halleluja. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, er ist ein König, aber er ist nicht ein König wie andere, die kommen und gehen, sondern er bleibt. All diese Könige dieser Welt, gut oder schlecht, sie kamen und sie gingen. Aber einer ist immer noch da. Und das ist dieser König nicht von dieser Welt. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deswegen ist Gemeinde Gottes auch nicht ein Ausdruck von menschlicher Größe, sondern ein Ausdruck von dieser Art, nicht von dieser Welt. Und dann sagt Jesus, so bist du, sagt Pilatus, so bist du ein König? Ja, klar bin ich ein König. Und Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin ein König. Ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und jetzt hört gut zu. Jesus ist nicht nur der Sohn Davids. Er ist nicht nur ein König wie David. Er ist nicht nur ein Prophet wie Mose. Sondern das, was Jesus hier sagt in diesem einen Vers, zeigt alles, worum es geht. Er sagt, ich bin geboren. Jeder Mensch auf dieser Erde ist, weil er geboren ist. Es gibt keinen Menschen, der nicht geboren wurde, oder? Wir sind alle in diese Welt hineingeboren. Und wenn es per Kaiserschnitt ist, ja, ist es auch eine Art Geburt, aber kein Mensch ohne Geburt. Und Jesus sagt, ich bin wahrer Mensch, ich bin geboren. Ich bin nicht ein Halbmensch, nicht ein Übermensch, sondern ich bin geboren. Aber nicht nur das, ich bin auch gekommen. Wisst ihr, als ich geboren wurde, da gab es nicht den Plan, Da kam ich nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit her in diese Welt, sondern es gab mich 9 Monate vorher. Da entstand ich. Und 9 Monate später wurde ich geboren. Dasselbe gilt auch für dich. Aber Jesus wurde nicht nur geboren, sondern er ist gekommen. Er ist der Gesandte. Und Jesus deutet auf die Ewigkeit her. Deswegen stellt auch Pilatus die Frage, woher kommst du? Hä? Du bist gekommen, woher kommst du? Aber er hatte eigentlich die Antwort schon gegeben. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich komme von der Ewigkeit her. Und Jesus ist da sehr, sehr eindeutig. Er sagt, ehe Abraham war, Abraham lebte 1500 Jahre vor Jesus oder 2000, bin ich. Jesus ist der Ewige. Er ist gekommen als das Lamm Gottes. Und er offenbart es dem Pilatus und er offenbart es dir. Gott wird wahrer Mensch und bleibt doch Gott. Er ist Gott. Ich bin gekommen. Und ich bin gekommen und jetzt wird es ganz eng, um von der Wahrheit Zeugnis abzuliefern. Und Johannes der Evangelist, der sein Buch schreibt, der beginnt eigentlich mit diesem Gedanken, dass durch Jesus und dass in Jesus Wahrheit und Gnade geworden ist. Er sagt, und er kam, das Wort wurde Fleisch und kam in sein Eigentum und sein Eigen hat ihn nicht erkannt. Aber die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und er spricht von Gnade und Wahrheit ganz am Anfang. Und am Ende hört es genau damit auf, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzuliefern. Ich bin die Wahrheit. Und wisst ihr, wie Pilatus antwortet? Er antwortet, wie manch einer heute auch antworten wird. Was ist schon Wahrheit? Er bagatellisiert, er weicht aus. Er zieht es ins Lächerliche. Was ist schon Wahrheit? Aber auf diese Frage gibt es eine gute Antwort. Jesus ist die Wahrheit. Punkt. Jesus ist die Wahrheit. Und Pilatus hört diese Predigt von Jesus und er bagatellisiert es. Er weicht aus. Es wird ihm zu heiß. Aber ich kann dir sagen, wenn Gott sich dir offenbart und er sagt, ich bin der ich bin gekommen, damit du Leben hast und Leben in Fülle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann weich nicht aus, sondern ja, ich glaube an dich. Und in einer Zeit, wo alles Wahrheit ist und wo alles geht, in dieser Zeit, in der wir leben, steht Jesus und stehen seine Worte wie ein Fels in der Brandung, wie dieser Eckstein. Und an ihm kommt man nicht vorbei. Und deswegen macht man mit Jesus genau dasselbe, was man an Karfreitag getan hat. Man kreuzigt Jesus. Was meine ich damit? Man lehnt ihn ab, das ist zu eng. Aber es ist nicht eng, weil Gott ist Retter geworden. Es gibt nur einen Gott, der uns Menschen erschaffen hat. Nur einen Schöpfer. Und dieser Schöpfer hätte es nicht nötig gehabt, uns zu retten. Aber er rettet uns dennoch. Und er sagt, ich komme als Retter. Ich bin Jesus. Ich bin's, der Retter dieser Welt. Du darfst es glauben und erleben. Du musst es nicht. Aber es bleibt, dass ich der Zeuge der Wahrheit bin. Und im 19. Kapitel merken wir, dass Jesus eigentlich zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Da lesen wir, die Juden antworten ihm, wir haben ein Gesetz, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, woher bist du? Woher kommst du? Und da geht es nicht um Nazareth und Bethlehem und Jerusalem, sondern kommst du in welchem Universum kommst du? Wenn dein Reich nicht von dieser Welt ist, woher kommst du? Jesus antwortet nicht mehr. Er hatte eigentlich die Antwort schon gegeben. Seine Antwort war klar und sie ist klar. Und sie bleibt klar für dich und für mich. Jesus offenbart sich. Wer ist Jesus? Er ist der Ich Bin. Wer ist Jesus? Er ist der vom Vater, der in Bezug zum Vater lebt und arbeitet und wirkt. Wer ist Jesus? Er ist der Öffentliche. Wer ist Jesus? Er ist der König der Juden, der König Israels. Er wird wiederkommen in seine Hauptstadt. Jerusalem ist die Stadt des Königs und damit die Stadt Jesu. Wer ist Jesus? Jesus ist ein König nicht von dieser Welt. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wer ist Jesus? Er sagt, ich bin gekommen und geboren. Er ist Gott und Mensch. Und wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes. Und jetzt stellt sich die Frage am Ende dieser Predigt, wer bist du? Es reicht nicht aus zu wissen, wer Jesus ist, sondern wir dürfen hingehen und uns überlegen, wer sind wir? Und ich möchte uns einen 3 Minuten Ausflug noch gönnen und dann Amen sagen von einem Mann, der genau diese Frage stellte. Da lesen wir in Apostelgeschichte 7. Und Mose wurde in aller Weisheit Ägyptens unterrichtet und war mächtig in Wort und in Werken. Als er aber 40 Jahre alt war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Mose wächst auf als Fürst, als Prinz von Ägypten. Er unterrichtet in aller Weisheit Ägyptens mit Macht, mit Majestät, mit all dem, was Ägypten ausmacht, Sinnlichkeit, Erotik und so weiter. Er wächst auf und mit 40 Jahren kommt dieser Gedanke in ihm auf, ich bin im falschen Film. Und diese Stimme war vermutlich schon ab der Stunde Null in seinem Leben, du bist eigentlich wer anders. Er wird adoptiert und wächst auf als Prinz von Ägypten. Aber irgendwann ist die Stimme so laut, die sagt, du lebst in einem Film, in einer falschen Rolle. Und ich glaube, dass jeder Mensch genau diese Frage seines Lebens stellt, nämlich, wer bin ich? Und Mose stellt diese Frage und diese Frage wird laut und lauter und lauter. Wer bin ich? Und die Antwort ist, du bist nicht der Prinz von Ägypten. Das bist du nicht. Sondern du bist der Sohn der Sklaven. Du bist ein Sohn der Juden, ein Sohn Israels. Und diese Antwort wühlt ihn so auf, dass er sagt, wenn ich das bin, dann werde ich kämpfen wie Petrus. Und er kämpft, um am Ende nichts zu bekommen. Und 40 Jahre lang ist er in der Wüste, Schafhirte, ein Nobody, gammelt sein Leben. Und auf einmal ist Gott da. Und Gott sagt, Mose, ich habe einen Plan für dein Leben. Und Mose stellt diese Frage, Gott, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin der ich bin. Ich bin Gott. Ich bin Dreh- und Angelpunkt. Und dann kommt die Frage, und wer bin ich? Und Gott sagt, du bist derjenige, mit dem Gott ist. Wer bist du? Du kannst viele Definitionen für dein Leben haben. Eine Definition ist die entscheidende. Du bist derjenige, mit dem Gott ist. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist derjenige, für den Gott ist. Und in dieser Spannung leben wir, wie ein Petrus, dass wir versagen. Und wir könnten nach Hause gehen und sagen, oh, ich habe schon wieder versagt. Oder wir können die Antwort Gottes über unser Leben annehmen. Und die Antwort Gottes ist, du bist derjenige, bei dem Gott ist. Du bist derjenige, in dem Gott ist. Du bist derjenige, für den Gott ist. Das sind lauter Worte der Bibel. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist Gott für euch? Wer mag gegen euch sein? Glaubst du, dass Gott für dich ist? Ja. Wer bist du? Hey, ich bin jemand, für den Gott ist. Ich bin jemand, bei dem Gott ist. Ich bin jemand, in dem Gott ist. Ich bin der jemand, auf dem sogar Gott ist. Der Heilige Geist darf auf uns kommen. Ist das gut? Ich bin kein Versager und du auch nicht. Selbst wenn ich versage, ist das nicht meine Definition, nicht meine Identität. Gott spricht uns eine neue Identität zu, durch das Kreuz. Und deswegen ist dieses Kreuz so wichtig, weil es mehr ist als wahre Lehren. Es hat Kraft, Leben zu verändern, dich und mich zu verändern. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir sind so dankbar, dass wir bald Karfreitag feiern dürfen. Und wir sind vor allem dankbar für Karfreitag. Wir sind so dankbar, dass du diesen Zornkelch getrunken hast für uns. Wir sind so dankbar, dass du diesen Weg der Trennung gegangen bist für uns, diesen Weg der Schmerzen gegangen bist für uns. Und Jesus, danke, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist. Danke, dass du nicht nur öffentlich gepredigt hast, sondern dass du so laut und deutlich bekennst und uns vor Augen stellst, wer du bist. Und keiner hier in diesem Raum kommt an der Offenbarung Gottes vorbei. Wir haben es alle gehört, wer du bist, was du behauptest zu sein. Danke für die vielen Gründe, die du uns gibst, dass wir das glauben können. Und ein unglaublicher Grund ist Karfreitag selber. Dort an diesem Kreuz lässt du dein Leben für uns. Und dort an diesem Kreuz rufst du, es ist vollbracht. An diesem Kreuz wird der Vorhang zerrissen im Tempel von oben bis unten. An diesem Kreuz bebt die Erde. An diesem Kreuz lässt du, Schöpfer des Universums, dein Leben für uns Menschen. Aber du bleibst nicht im Grab, sondern wir feiern Auferstehung. Halleluja. Jesus, ich freue mich auf Ostersonntag. Danke, dass wir nächsten Sonntag Ostern feiern dürfen, in allen Standorten. Aber ich bete vor allem, dass wir Ostern feiern, ganz persönlich. Dass du wirklich Leben in uns hineinhauchst, im Namen von Jesus. Und ich lade dich ein vom Bildschirm und ich lade uns ein hier im Raum, dass wir unsere Augen schließen und dass wir diese Frage von Jesus beantworten. Die Frage von Jesus ist, wen suchst du? Und die Frage ist, möchtest du bei deiner Definition von Jesus bleiben oder möchtest du Jesus, wie er wirklich ist, begegnen? Und wenn du Jesus wirklich begegnen willst, dann wirst du ihm begegnen als den Herrn der Herren, als den König nicht von dieser Welt, als die Wahrheit in Person, als derjenige, der die Autorität hat und der die Autorität ist, als der Ich Bin. Nicht als irgendjemand, über den du verfügst. Nicht einmal Pilatus konnte über ihn verfügen, das macht er eindeutig klar. Sondern er verfügt, wenn dann, über dich. Und ich frage es, möchtest du Jesus begegnen, wie er ist? Und sagen, Herr, ich will dich als solches erkennen, als solches annehmen. Ich will dir nachfolgen. Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Wer ist Jesus? Folg ihm nach. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Ist hier jemand, der merkt, du bist ein Bild von Jesus gefolgt, aber hast nicht verstanden, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich der Herr ist? Und er lädt dich ein und heute möchtest du dein Herz öffnen und sagen, Jesus, hier bin ich. Dann darfst du mal deine Hand heben, dort, wo du bist, als Zeichen dieses Glaubensschrittes. Und wenn du vor dem Bildschirm bist, in deinem Wohnzimmer, darfst du deine Hand heben und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe verstanden, wer du bist und ich folge dir nach. Ist da jemand? Dann heb doch gerade mal deine Hand und sag, Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Dankeschön. Noch jemand, der das versteht, worum es geht? Und die nächste Frage ist, möchtest du dich erkennen als derjenige, der du bist? Nämlich geschaffen in Bezug auf Gott und lebend in Bezug auf Gott, erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Nicht eine Flasche leer, nicht ein Versager, nicht ein Petrus, der sagt, ich bin's nicht. Nicht ein David, der sagt, ich bin's nicht. Sondern ein David, der hört, und du bist derjenige, bei dem Gott ist, in dem Gott ist. Und das gilt dir. Halleluja. Jesus, danke für dein Wort und ich bete, dass wir es von Herzen umarmen. Und ich bete, dass wir als ganze Mosaik-Family nächsten Sonntag ein Osterfest haben, an das wir uns noch viele Jahre erinnern, weil wir einfach überwältigt sind von deiner Liebe und auch von deiner Kraft. Halleluja. Ich möchte dich einladen. Ostern, ladet Menschen ein zum Gottesdienst. Wenn du selber so viel verstanden hast, hier, wir werden 4 starke Gottesdienste haben in Ehingen, in Pforzheim, in Stuttgart, in Ulm. Bleib nicht zu Hause. Komm in den Gottesdienst, lad Menschen ein. Lass uns gemeinsam die Auferstehung feiern. Und lass uns sie erleben. Jeder. Wer erlebt Auferstehung? Derjenige, der glaubt. Amen.